Vater, danke für Klaus, dass du ihn gesegnet hast, ja, mit dieser Gabe zu lehren. Und ich danke dir für das, was du ihm auf sein Herz gelegt hast, dass du zu ihm gesprochen hast, dass er uns heute weitergeben möchte. Ich bitte dich darum, dass du seine Worte wirklich in uns lebendig werden lässt, dass du einfach dadurch in unserem Herzen wirkst und uns weiter veränderst in das Bild, in das du uns verändern möchtest. Amen.
Amen. Danke. Danke, Heike. Ja, ihr Lieben, wir haben vor einiger Zeit mal so im Leiterkreis beraten, worüber wir denn so grundsätzlich noch mal predigen müssten, so was so Lehre ist, wichtige Lehre. So der Paulus, der spricht ja davon im Korintherbrief, ist, glaube ich, dass es eine Zeit gibt, in der es Milch gibt, geistliche Milch, das ist ein Bild für die Schwere der Lehre. Und dann irgendwann hat man auch feste Nahrung. Ne? Und man startet als junger Gläubiger und kriegt halt Milch, die Basics, so dass wichtig, dass man Jesus erkennt, dass von der Liebe Gottes einfach, dass das klar ist, die Gnade Gottes. Und dann gibt es auch schwerere Kost. Und so manche Themen, muss ich sagen, da hört man eigentlich gar nicht so häufig was. So, und wir haben gesagt, also wir wollen auch mal über Sünde reden. Das eigentlich, was all das erforderlich gemacht hat, dass Jesus eben gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist, das, was uns von dem Vater trennt, dass die Ursache des ganzen Malheurs, die Sünde. Und wir haben gesagt, ja, lass uns mal darüber reden. Und ich werde heute über die Sünde reden. Und das ist so eine Predigt, die ist gar nicht so einfach. Das ist schon ziemlich ein komplexes Thema. Irgendwie, du hast so nicht in der Bibel eine Legaldefinition. Sünde ist. Sondern es ist von Anfang an irgendwo in allen Büchern drin. Und wird auch beschrieben und auch erwähnt. Und ich möchte das heute mal, so gut ich das kann, auf den Punkt bringen, so für mich. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch gerne nochmal so nacharbeiten in den Hauskreisen und so weiter. Ich starte mal mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, mit dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Da sind also zwei Männer, die gehen in den Tempel. Der eine ist ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, und der steht für den Selbstgerechten. Und dann ist dann ein Zöllner, einer, der in der untersten Ebene der Gesellschaft war, abseits, weil er für die Römer arbeitete und überall verpönt war. Und dann kommen die beiden dahin und dann sagt der Pharisäer, er stand da im Tempel und sagte und betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Ne? Er hatte so dieses Empfinden, ich bin gerecht. Gott, ich stehe vor dir und ich bin gerecht. Ich mache alles richtig. Ich tue das und ich bin richtig. Und der Zöllner, der stand da, etwas entfernt, steht hier, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben. Das spricht ja so eine Sprache, wie es ihm innerlich ging vor seinem Gott. Ich traue mich nicht aufzuschauen zu dir, sondern schlug an seine Brust, das tue ich jetzt nicht, weil er das Mikro hängt, und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Was für ein Satz, ne? Spricht er so von einer Selbsterkenntnis. Aber mir ist so aufgefallen, der sagte nicht: Gott, ich habe vor dir gesündigt, also eine sündige Tat begangen, sondern er sagt einfach nur: Sei mir Sünder gnädig. Wie immer er das für sich füllt, wissen wir nicht. Wir wissen, da kann eine Tat hinterstehen, aber da kann einfach auch diese Erkenntnis, ich bin ein Sünder, stehen. Ja? Oder wir lesen auch in einer anderen Bibelstelle, im Johannesevangelium, da ist von der Ehebrecherin die Rede, und die angeklagt wird und gesteinigt werden soll. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und alle gehen weg. Und dann sagt er zu der Ehebrecherin: Und, wo sind deine Ankläger? Hat dich noch irgendjemand hier verklagt? Nee, keiner hat mich mehr angeklagt. Keiner hat mich verurteilt. Ja, dann verurteile ich dich auch nicht, sagt Jesus. Geh hin und sündige nicht mehr. Also da ist diese Tat angesprochen. Sündige nicht mehr. So, und irgendwie scheint ja so beides, so in der Bibel, so, ich bin ein Sünder und ich sündige oder sündige nicht mehr. Und ich habe mal von einer Frau gehört, die in einem christlichen Kreis so auf die Frage, da ging es um Sünde, sagte, nö, wieso, ich sündige doch nicht, ich bin doch keine Sünderin, ich mache doch gar nichts. Ne? Da fehlte ganz dieses Bewusstsein, ich lebe doch ganz normal, ich tue doch keinem weh, ich klaue nicht oder was weiß ich. Und so, da keine Selbsterkenntnis in dieser Hinsicht, dass man vielleicht sündigt oder gar ich bin ein Sünder oder eine Sünderin, dass das sein könnte. Also es ist halt so irgendwie, es ist so ganz unterschiedlich. Der eine hat ein Empfinden und der andere hat gar kein Empfinden. Bei mir war das früher so, auch noch als Christ, als ich Christ wurde. Und davor habe ich mir so gar nicht so häufig Gedanken gemacht darüber. Aber das war für mich als erstes verbunden, Verstoß gegen die 10 Gebote. Ehebrechen, klauen, morden, sowas, ne? Das ist alles das, Vater, Mutter ehren, das ist so die 10 Gebote, ne? Wenn man da, das kam mir dann als erstes in Sinn. Und ich frage mich halt, was ist denn Sünde? Ist das ein Fehlverhalten, ein falsches, du verhältst dich falsch, ist das irgendwelchen Ansprüchen oder Maßstäben nicht mehr genügen oder gegen irgendwelche Gebote, Gesetze verstoßen? Ja? Und wer würde dann diese Gebote, diese Ansprüche, diese moralischen etablieren? Ist das dem Zeitgeist unterworfen? Also als ich Kind war, vor 50, 60 Jahren, da galten andere moralische Maßstäbe, als es heute ist. Also was wir heute gerade alles so in einem Bereich der Freilebigkeit, der Freizügigkeit, auch in sexueller Hinsicht so erleben und was so in ist und en vogue, ja, das ging damals überhaupt nicht. Das war verpönt, das war ein Sittenverstoß, das wurde teils sogar gesetzlich noch geahndet. Ja, wenn ich an Homosexualität denke, das stand, glaube ich, bis in den 80er Jahren, war das ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch. Ja, und solche Dinge, die verändern sich. Also heute, weiß ich nicht, wird da vielleicht gar nicht so schnell jemand von Sünde reden oder so, wenn überhaupt. Also wenn du in die Bibel schaust, es gibt nicht den Begriff Sünde. Sünde ist das, sondern es gibt im Alten Testament wie auch im Neuen Testament mehrere Begriffe, die dem Begriff der Sünde zugeordnet werden. Und die sind dann inhaltlich unterschiedlich auch belegt. Ja, da findest du im Alten Testament, ich nenne jetzt nicht die hebräischen Worte, aber da ist dann so mehr der Sinn drin, das Ziel verfehlen. Und wenn du das auf Gott beziehst, dann heißt das, ich verfehle mein Ziel, das Gott mir gesetzt hat. Ich gehe an der Bestimmung, die er mir gegeben hat, vorbei. Ich gehe daran vorbei. Und dann gibt es einen anderen Sinngehalt, das geht mehr dann um Rebellion, um Auflehnung gegen Gott, um den Widerwillen. Ich will nicht. Ist mir ganz egal, was er sagt. Ich tue mein eigenes Ding. Oder eben etwas krumm machen. Wenn du weißt, was richtig ist, ja, und fünfe gerade sein lässt. Ja, da kann man natürlich auch in der Gesetzlichkeit verfallen, ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Aber wenn du permanent Wege krumm machst, das ist dann einfach eine Form des Ungehorsams, des schuldhaften Ungehorsams auch. Wenn du weißt, ich krümme, die Banane ist gerade. Nein, sie ist krumm. Ja, ich bin mehr für die krumme Banane. Und dann gibt es so Sinngehalt des Sich-Irrens und des Ab-Irrens. Falsche Wege gehen, sich auf falsche Wege bringen lassen oder gar selber wählen, weil es einen dahin treibt. Da ist dieser menschliche Irrtum auch mit drin. Im Neuen Testament, da finden sich diese Inhalte auch wieder. Da kommt dann aber auch so der Begriff der Gesetzlosigkeit mit rein. Also Verfehlung, eine sündige Tat, Ungehorsam, Widerwillen, Auflehnung, Gesetzlosigkeit, etwas krumm machen, Abirren von Gottes Weg, alles das hat was mit dem Begriff der Sünde zu tun. Und Sünde richtet sich nach unserem Verständnis eigentlich immer gegen Gott. Es trübt immer die Beziehung zu Gott, so wie es im Jesaja 59, Vers 2 auch heißt. Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Das ist Trennung. Ich habe auch mal ganz früher gehört, Sünde heißt Trennung, von irgendeinem nordischen Begriff Sund abgeleitet. Weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein zutreffendes Bild. Es hat was mit Trennung zu tun, von Gott, von dem, der uns geschaffen hat und der uns eigentlich ein Ziel bestimmt hat. Und dann gibt es so für mich, wenn wir über die Sünde reden, also ihr merkt, ihr seht heute lehrmäßig, dann gibt es so, natürlich ist das immer ein Anlass, dass man sich einfach mal anschaut, wie ist denn Sünde eigentlich in die Welt gekommen? Und dann bist du beim Sündenfall. Direkt am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, ist das ja beschrieben im Kapitel 3. Da ist von der Schlange die Rede, das Bild für den Teufel, der dann Adam und Eva anspricht. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Ja, das ist die Einstiegsfrage. Ne? Er weiß ganz genau, wo er hin, und er manipuliert die Fragestellung so, dass die Frau auch darauf einsteigt, so wie er das gerne hätte. Da sagt die Frau zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Gar kein Thema. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. So, und das ist der Bezug dazu, ist ein Kapitel vorneweg. Genau das, was Gott da sagt. Ne? Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Und da finde ich also schon mal so, wenn es um Gebote und Gesetze geht, wenn Gott uns was sagt nach seinem Willen, dann lese ich alleine aus diesem Satz schon raus, dann verfolgt Gott was Gutes damit. Wenn ich das so annehmen kann, er will mich schützen. Er sagt das, um Adam und Eva zu schützen, damit sie nicht sterben müssen. Denn wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Da sagte die Schlange zu der Frau, ihr werdet ganz sicher nicht sterben. In der Hoffnung für alle steht Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Ne? Quatsch, so ein Blödsinn. Was erzählt denn Gott da? Ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet sein, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet nicht sterben. So ein Unsinn. Der Teufel verführt Adam und Eva, Gott nicht zu vertrauen. Er sagt letztendlich mit diesen Worten, Gott hat was Falsches gesagt. Gott hat euch was vorenthalten. Gott möchte, dass ihr das und das nicht erkennt und nicht erreicht oder nicht bekommt. So ein Quatsch. Gott weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie er. Und damit hält im Grunde, ich sag mal, damit fällt der Same der Sünde in die Herzen von Adam und Eva und löst, das ist das Wesen der Sünde, so ein Begehren auf. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre. Das hatte sie vorher nicht. Aber da, bei diesem Gedanken, und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte, da ist Lustgewinn. Wow. Da ist plötzlich ein Begehren danach, weil es bringt mir ja was. Und dann langen sie halt zu, zuerst sie und dann Adam. Der Teufel sät Misstrauen in die Herzen von Adam und Eva. Er verführt sie dahin, selbst sein zu wollen wie Gott. Und das ist plötzlich das Begehren im Herzen von Eva und ich denke auch von Adam. Es macht klug zu wissen, was gut und was böse ist und sein zu können wie Gott. Im Grunde ist es sogar noch tiefergehend. Vordergründig führt das dazu, dieses Gespräch mit der Schlange, dass Adam und Eva ungehorsam werden und sich auflehnen gegen Gott, gegen das, was er gesagt hat. Eben nicht seinen Willen taten, sondern widerwillig wurden. Tiefergründig sät der Teufel Misstrauen und er verführt sie dahin, dass sie nicht mehr Gott trauen, sondern ihm trauen. Sie glauben an dieser Stelle dem Teufel mehr als Gott. Und das ist dieses Verlangen, sein zu wollen wieder wie Gott selbst, das ist zutiefst diabolisch. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir im Grunde zwei Geschichten, die genau das so beschreiben. Das ist nämlich der Fall des Teufels gewesen selbst. Das ist sein Vergehen gegenüber Gott gewesen. Da gibt es eine Bibelstelle in Hesekiel 28, ab Vers 12 lesen wir das, bis 17. Und es gibt eine Bibelstelle im Jesaja 14, ab Vers 9 oder 11 bis 14. Ich will jetzt erstmal nur auf diese eine Stelle im Hesekiel eingehen. Da geht es in beiden Fällen um Könige, die geherrscht haben. Einmal im Jesaja-Stelle ist der König von Babel und der andere ist der König von Tyrus. Reiche Städte, ein reiches Reich, großes Reich. Und das, was Gott ihnen vorwirft, ist in beiden Fällen, ihr wolltet sein wie Gott. Und dann kommt ein Gerichtsspruch, den der Prophet hier ausspricht, aber die Geschichte wird dann so verändert, dass du eigentlich weißt, hier geht es gar nicht mehr um diesen König, sondern du wolltest sein wie Gott und doch erhebt sich dein Herz, als wäre es das Herz eines Gottes. Das ist jetzt hier gegenüber dem König von Tyros. Und dein Herz ist stolz geworden und weil sich dein Herz erhebt, als wäre es das Herz Gottes, darum sie will ich Fremde über dich bringen. Es kommt also das Gericht. Und dann wird hier dieser König beschrieben, so spricht der Herr, du Siegel der Vollkommenheit. Und er beschreibt ihn weiter als voller Weisheit und über die Maßen schön. Und du wurdest in Eden im Garten Gottes geboren und geschaffen, mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Und das wird hier aufgeführt. Und du warst ein erhabener, beschützender Cherub. Und als du geschaffen wurdest, waren bei dir deine Tamburine und Flöten bereit. Er war ein Cherub, einer der höchsten Engel. Und das war dieser König natürlich nicht, sondern das ist ein Bild für Satan. Er war einer der höchsten Engel vor dem Thron Gottes und hatte die Aufgabe, Gott anzubeten. Und er war unvergleichlich schön und erhaben. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, damit du unter den feurigen Steinen umhergingst. Er hatte eine erhöhte Position gegenüber allen Engeln. Und dein Inneres wurde, jetzt kommt der Fall, mit Gewalt erfüllt durch die Menge deiner Handelsbeziehungen. Das bezieht sich wieder auf den Dings. Und du hast dich versündigt. Darum will ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und will dich, schützenden Cherub, aus dem feurigen Stein vertreiben. Und dein Herz erhob sich, weil du so schön bist. Und du hast deine Weisheit zugunsten deiner Pracht zerstört. Und das ist das, was dem Teufel letztendlich verführt hat. Er hat das, was Gott ihm gegeben hat, die Weisheit, den Weg zum Leben. Weisheit hat immer was mit Leben zu tun, mit Lebensfülle, mit Lebenserkenntnis zu tun. Zugunsten deiner eigenen Pracht. und das ist ein Ausdruck seines Stolzes, das hast du ausgetauscht. Das hat dich verführt. Der Teufel ist gefallen, weil er stolz wurde von Gott. Und Gott hat ihn dann aus dem Königreich heraus, aus dem Himmel herausgeschmissen. Das lesen wir auch in Offenbarung 12. Und in Jesaja 14 gibt es eine ähnliche. Da wird dann der Satan beschrieben als: Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Morgenstern ist Luzifer. Wir kennen den Begriff Luzifer als ein Name Satans. Ja, der Morgenstern ist die Venus und der lateinische Begriff Lichtträger heißt Luzifer. Und da kommt dieser Name her. Wie bist du zur Erde geschmettert, der du die Völker schlugst? Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden setzen. Ich will über die Höhen der Wolken, über die hohen Wolken fahren und wie der Allerhöchste sein. Das ist die Ursünde. Geboren im Herzen des Teufels, einem der höchsten Engel vor Gott. Und er ist gefallen aus Stolz. Und das ist das, wozu, wenn wir zurückschauen auf die Geschichte von Adam und Eva, wozu der Teufel Adam und Eva, den Menschen, verführt. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nicht sterben. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Gott vertraut mir. Gott hat euch was vorenthalten. Gott hat euch belogen. Gott verheimlicht euch was. Er gönnt euch etwas nicht. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Vertraut mir. Ihr werdet sein wie Gott. Und Adam und Eva ließen sich darauf ein und sind ihm gefolgt. Der Teufel ist der Urheber der Sünde. Er ist der Böse von Anfang an, der Widersacher Gottes, der Vater der Lüge, der Fürst der Finsternis, der Fürst dieser Welt. Und im 1. Johannesbrief lesen wir, wer sündigt, ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und Jesus sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Das ist das System der Sünde. Und im Grunde finden wir diese Ursünde auch im Neuen Testament wieder. Jesus sagte, er würde den Heiligen Geist schicken, dass er uns hilft und er würde uns unter anderem darüber überführen, über die Sünde, über das Gericht und so weiter. Und die Sünde, weil die Menschen nicht an mich glauben. Das ist genau das Gleiche. Adam und Eva misstrauten Gott, glaubten ihm nicht mehr, blieben nicht mehr in diesem Vertrauensverhältnis. Und Jesus sagt, und davon wird euch der Heilige Geist überführen, dass ihr nicht an mich glaubt. Das ist im Grunde auch die gleiche Sünde, nicht an Gott zu glauben, nicht an den Sohn Gottes zu glauben, ist ursächliche Sünde für das Verderben des Menschen. Ja. Also Adam und Eva haben also im Garten, wenn du das im Garten Eden so, ihre Unschuld verloren. Und das siehst du auch, dass da wirklich so sich einiges verändert. Sie waren vorher nackt und haben sich nicht geschämt. Sie verkehrten mit Gott, hatten Gemeinschaft mit ihm und mit dem Sündenfall kam plötzlich dieses Bewusstsein auch von Gut und Böse. Scham kehrte in ihr Herz ein. Und sie bedeckten sich und machten sich dann eben mit Blättern oder Gott machte mit Fellen und Blättern, hat er ihnen ein Kleid gemacht. Und es passierte aber noch etwas anderes. Letztendlich vollzog sich ein Herrschaftswechsel. Sie glaubten nicht mehr Gott, sondern sie glaubten dem Teufel und haben sich damit im Grunde auch seiner Herrschaft unterstellt. Jeder, der sündigt, gehört zu ihm. Und hier im Römer 5, also wenn ihr mal den Römerbrief lest, der Paulus hat sich da sehr ausführlich mit beschäftigt und das auch wirklich deutlich dargelegt. Er schreibt, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Sie sind alle unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Und Jesus sagt vom Teufel, er ist der Fürst dieser Welt. Das ist sein Herrschaftsbereich. Wir sind im Grunde wie in einer Riesenblase, aus der wir selber nicht raus können. Geistlich gesehen ist der Mensch in Finsternis. Geistlich gesehen ist in der Sünde gefangen. Er kann sich nicht selbst daraus befreien. Und dann gibt es so Bibel, wo wer sündigt, ist ihr Knecht. Das ist das, alle haben gesündigt. Römer 3, Vers 23, genauso Römer 3, Vers 9. Und im Grunde ist es ja noch schlimmer. Wenn wir das lesen, was Paulus sagt, dann sagt er, dieses System hat den ganzen Menschen durchdrungen. Er spricht von dem Fleisch in uns. Ja, das Fleisch, er sagt selber, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich von der Sünde beherrscht. Römer 7, Vers 14. Und Gott selber urteilt im 1. Buch Mose, Kapitel 8 schon, das Sinnen des menschlichen Herzens ist von Jugend auf böse. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, aus dem Herzen kommt das Böse hervor. Und Unreines. Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, Lästerung, das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Ja, nicht irgendwelche Reinheitsgebote, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, das war das Thema in diesem Gespräch, sondern er sagte, das, was aus dem Herzen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Das führt zur Sünde. Ja, wenn du deinen wenn ich jetzt an, das, an die Bergpredigt denke, wenn du in deinem Gedanken plötzlich ehebrecherische Vorstellungen hast, dann hast du die Ehe gebrochen. Das ist dann schon die Sünde. Sie ist in deinem Herzen. Wenn du deinen Bruder Idiot nennst oder Narr, ja, dann ziehst du das Gericht Gottes auf dich. Aber das hat alles seinen Ursprung in unseren Herzen. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt, aber ich erlebe das so. Wenn ich in mich hineinschaue, dann weiß ich, welches Potenzial da ist. Ja? Dann weiß ich, wenn ich da, was weiß ich, nicht auf, im Fernseher nicht aufpasse, wo ich plötzlich mit meinem Blick gefangen werde oder sowas und mich dagegen stellen muss. Ich weiß aber auch, wenn mir irgendjemand auf den Fuß tritt, dass ich schon das Begehren habe, eher zurückzuhauen, verbal oder auch richtig, anstatt so liebevoll zu sein. Das ist in meinem Herzen drin. Das kommt da, ja, oder ich werde versucht irgendwo, Steuererklärung, mache ich das, gebe ich das an, gebe ich das an, bin ich ehrlich, bin ich nicht ehrlich? Ja, das ist alles in unseren Herzen. Aus dem Herzen kommt das Böse. Und das meint der Paulus damit, wenn er davon spricht, das Fleisch, das ist in uns drin. Und das wird auch bis ans Lebensende sein. Aber wir haben Befreiung. Ja, im Alten Testament, da gab es das Gesetz. Aber das Gesetz war nicht tauglich, weil der Mensch nicht verändert war. Das Gesetz war der Maßstab Gottes für sündloses, reines Leben. Und hat dir vor Augen geführt, wie Gott möchte, dass das Zusammenleben zwischen Menschen und ihm, in der Beziehung zu ihm, sein sollen. Aber wir wissen, dass die Israeliten scheiterten. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, so die Gebote einzuhalten. Ja, da ist auch ganz schnell Scheitern. Und deswegen kommt Paulus zu dem Schluss und sagt, das Gesetz hat mir die Erkenntnis der Sünde gebracht. Vorher, vor dem Gesetz, war dieser Maßstab nicht da. Es war einfach keine Spiegelung meines Verhaltens da. Ja, du kannst das Gesetz auch als Spiegel beschreiben. Wenn ich das Gesetz Gottes nehme und mein Verhalten daran messe, dann sehe ich mich, ja, habe ich nicht richtig gehandelt. Das ist wie ein Spiegel. Tue ich das, was Gott will, oder tue ich es nicht? Und es gibt keinen, der dieses Gesetz erfüllen kann, außer Jesus. Er sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5 steht: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Er war vollkommen heilig. Er war vollkommen sündig. Ja, vielleicht habe ich hier schon mal gesagt, aber das ist auch der Grund, weshalb er vom Heiligen Geist gezeugt werden musste. Um nicht diesem System der Sünde anzuhängen, sondern heilig zu sein. Und er hat so gelebt. Ja, wenn du darüber nachdenkst, so zu sündigen, ja, wir haben vorhin das Vaterunser gesungen. Dein Wille geschehe. So zu leben, wie Gott es will. Dann, wenn du das schaffst, so zu leben, wie Gott es will, dann hältst du im Grunde sein Gebot. Und der Kern des Gebotes ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit all deinem Herzen und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn du das zu 100% schaffst, ja, dann bist du in seinem Willen. Und wir beten, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Und Jesus geht sogar noch weiter. Ich finde die Bibelstelle jetzt nicht. Aber er redet davon, dass es viele geben wird, die in seinem Namen auftreten und sogar Dämonen austreiben und alles Mögliche machen. Und er wird aber sagen, ich kenne euch nicht, weil ihr nicht den Willen des Vaters getan habt. Ihr habt wohl etwas getan, aber ihr habt nicht nach dem Willen des Vaters gefragt. Ihr habt nicht in der Beziehung zu ihm gelebt. Vielleicht seid ihr noch nicht mal wiedergeboren, habt das Beste wohl gegeben. So, aber ich kenne euch nicht. Das ist das, was letztendlich so der Kern des Ganzen ist. Zurückzukehren in diese Beziehung mit Gott. Anzuerkennen, ich kann es nicht. Dem Ruf Jesu zu hören, wo er sagt, tut Buße, kehrt um von eurem Weg und richtet euch nach Gott aus und tut seinen Willen. Und dann werdet ihr gerettet werden. Glaubt an meinen Namen. Ja, und da kommt auch der Paulus dann hin, im Römer 7, ne? Wenn er sagt, ich bin fleischlich, aber von der Sünde beherrscht. Im Folgenden legt er dann da, ja, ich will ja eigentlich das Gute tun und ich will das Richtige tun. Ich will tun, was Gott will. Ich erkenne es ja, aber es gibt ein Gesetz in mir, nämlich dieses Gesetz der Sünde. Und danach handle ich. Es ist was ganz anderes. Ich tue nicht das, was ich will. Auch wenn ich mir die größte Mühe gebe, sagt der Apostel Paulus. Er schreibt das an die Römer und er sagt nicht ihr, sondern er spricht von sich selbst. Das ist seine Erkenntnis. Ich, armer Wicht. So ähnlich endet er dann das 7. Kapitel steht, Römer 7. Ich, armer, ich will es, aber ich schaffe es nicht. Wer wird mich erlösen? Und dann kommt er auf Jesus. Dann kommt er auf, es gibt. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Er löst es letztendlich nicht auf, indem er sagt, durch Jesus ist die Sünde nicht mehr wirksam in mir. Aber er sagt, es gibt zwei Gesetze. Ich diene mit dem Gesetz Gottes und dem Gesetz des Geistes, führt er danach aus, Gott. Und mit dem Fleisch diene ich dem Gesetz der Sünde. Und das ist unser Kampf. Wie es Paulus Kampf war, so ist es auch sein Kampf. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus bietet uns seinen Geist an. Jesus sagt, lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Er sagt, lebt im Geist, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht tun. Das ist der Kampf, der uns bestimmt ist. Bis ans Lebenende. Aber es ist ein wunderbarer Weg zu erleben, dass das geht, dass man stark werden kann in der Kraft Gottes, dass man stark werden kann in seinem Geist. Und wenn ich falle, dass ich wieder aufstehen darf, weil Jesus am Kreuz ein für alle Mal dafür gestorben ist. Erster Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Und wenn du sündigst, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, und du fällst, ist er treu und gerecht und vergibt dir. Du kannst immer wieder umkehren und sagen, Herr, ich habe wieder versagt. Das ist demütigend, das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Wieder gefallen, so Mist. Aber wie gut ist das, wenn du trotzdem Reue empfindest und dich in deiner Sünde nicht abstumpfen lässt. Das ist die Gefahr, wenn du in Sünde lebst und die einfach zulässt. Dann stumpft sie in dir ab. Dein Gewissen stumpft ab. Lasst uns daran festhalten. Das ist das, weshalb Jesus gekommen ist. Der Mensch ist durch die Sünde losgelöst von Gott. Der Mensch hat das Trachten, sich selber auf den Thron zu setzen. Wir sehen das eigentlich vielfach in uns und auch in der Welt. Es geht immer nur um ich, ich, ich. Das ist der Ausdruck dessen. Der Mensch sitzt auf dem Thron. Und Gott sagt, Gott und dein Nächster. Gott und dein Nächster. Timo sagte vorhin, ja, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Oder so, sinngemäß. Ne? Das ist eine echte Herausforderung. Weil da merkst du, dass in dir was streitet. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Und er hat uns seinen Geist gegeben. Und er gibt uns die Kraft, diesen Weg zu gehen. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du uns Kraft gibst. Danke, Herr, dass du die Sünde überwunden hast. Danke, Jesus, dass du den Teufel, so heißt es in deinem Wort, entmachtet hast und dass du über ihn triumphiert hast. Danke, Herr, dass du die Strafe der Sünde, den Tod, auf dich genommen hast, stellvertretend für uns. Herr, und ich sage, wir sind schwach. Erfülle uns mit deinem Geist. Gib uns deine Kraft. Hilf uns jeden Tag, Herr. Und ich preise deine Gnade, die jeden Tag Neues und da ist. Danke, Vater. Amen.